Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Politische Börsen haben ja bekanntlich kurze Beine, aber stimmt das überhaupt noch? Darüber, welche Auswirkungen der Ausgang der Bundestagswahl auf die Börse hat, wie sich die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland verändern könnten und wie Anlegerinnen und Anleger sich darauf einstellen könnten und sollten, darüber spreche ich jetzt mit Jens Klatt, Marktanalyst von XTB Broker. Herzlich willkommen hier auf dem Börsenbalkon in Frankfurt.
Hallo.
Der Ausgang der Bundestagswahl, wie ist der angekommen an der Börse?
Erstmal ganz gut. Also wir sind ja so ein bisschen, man sagt, bärisch reingekommen. Wir haben einen kleinen Rücksetzer gesehen. Es gab einen ziemlichen, ja, fast schon parabolischen Kursanstieg, möchte ich fast sagen, im DAX. Man hat sich gefragt, wo kommen eigentlich die ganzen Aufschläge her? So viel Optimismus. Jetzt mit Blick auf die Bundestagswahl, wo ja eigentlich nicht so sicher war, wie sie denn dann ausgeht. Und wir haben einen Rücksetzer gesehen. Ja, und dann legte sich das so ein bisschen, die Unsicherheit. Es zeichnet sich jetzt ab, dass es eine große Koalition wird. Und es scheint jetzt ja Spekulationen hochzukochen. Es gibt ja gleich initial, ich musste wirklich ungelogen schon letzten Sonntag, dachte ich mir so, ob das jetzt schon so ein erstes Signal ist, dass es an die Schuldenbremse rangeht. Wir haben dann in dem Zusammenhang, seit eigentlich Montag haben wir Aufschläge zu sehen bekommen. 3 Tage sind wieder in Richtung der Allzeithochs gelaufen. Jetzt kommen wir ein bisschen rein. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass eben Donald Trump mit den Importzöllen am Kokettieren ist. Aber summa summarum ist es eben tatsächlich so, es sieht danach aus, als wenn es einen fiskalpolitischen Stimulus gibt. Also man nennt das jetzt zwar nicht Reform der Schuldenbremse, da traut sich Herr Merz noch nicht so wirklich ran. Man formuliert es um, man nennt es einfach Sondervermögen oder in irgendeiner Form. Aber summa summarum sieht es erstmal danach aus, als wenn die Vorgaben wenigstens kurzfristig positiv bleiben für den DAX.
Gibt es denn auch Branchen, die besonders reagiert haben? Wir haben das ja gesehen bei der Wahl von US-Präsident Donald Trump, dass da wirklich ganz klare Branchen profitiert haben von seinem Wahlsieg. Gab es das hier an der Börse in Frankfurt auch?
Also wir sehen zumindest mal, dass wir keine dramatischen Abschläge, ganz besonders bei Rüstungskonzernen wie Rheinmetall oder Hensoldt zu sehen bekommen, eben weil sich jetzt herauskristallisiert, dass es doch eine, ich sag mal, größere Unabhängigkeit geben dürfte im Hinblick auf Rüstung von Europa, auch Deutschlands und dann Europa, eben von den USA. Sonst vielleicht negativ profitieren in Anführungsstrichen, etwas längerfristig vielleicht, der Automobilsektor, Stichwort eben Importzölle, besonders betroffen könnten da Volkswagen sein, BMW, Mercedes-Benz, aber auch die Zulieferer, eben zum Beispiel Bosch oder Continental beispielsweise. Ich glaube aber hauptsächlich der Bereich tatsächlich Rüstung, der dürfte durchaus profitieren. Darüber hinaus geht vielleicht Halbleiter, Infineon vielleicht oder vielleicht auch dann SAP zum Beispiel im Hinblick auf eine Digitalisierungsoffensive, so nennen wir sie jetzt mal, vielleicht an der Stelle. Ja.
Kommen wir noch mal genauer zu den USA, die Beziehung USA-Deutschland mit einer neuen Bundesregierung. Wird sich da was verändern?
Es sieht zumindest frostiger aus, sagen wir es mal so. Also der US-Vizepräsident J.D. Vance, der hatte ja auf der Sicherheitskonferenz in München war's, hatte der ja sehr deutliche Signale gesendet. Und es sieht zumindest mal danach aus, wie ich gerade schon sagte, dass es eben in Richtung Unabhängigkeit so ein wenig Europas von den USA und dann auch im Hinblick auf Deutschland, eben im Hinblick auf Rüstung läuft. Und ausgehend hiervon sieht es danach aus, als wenn sich die Vorgaben eher weiter verspannen oder anspannen zumindest mal. Und ausgehend hiervon ist dann so ein bisschen die Frage, wie reagiert Donald Trump beispielsweise auch darauf? Findet er das, gut, in Anführungsstrichen, wenn man nach mehr Unabhängigkeit strebt in irgendeiner Form, seitens Europas, seitens Deutschlands, auch im Hinblick eben beispielsweise auf diese sehr, sehr deutlichen Kommentare von J.D. Vance, im Hinblick eben auf Demokratie oder beziehungsweise ein anderes Demokratieverständnis, was man hier in Deutschland hat, anders als das, was man in den USA diesbezüglich sieht, im Hinblick auf die Meinungsäußerung. Und wie reagiert er darauf? Ist es eher so, dass er sagt, das ist ein, in Anführungsstrichen, Affront, vor den Kopf stoßen und wird er vielleicht aggressiver sogar noch im Hinblick auf Importzölle, lässt weniger mit sich reden oder ist das vielleicht der Beginn einer, in Anführungsstrichen, neuen, verbesserten Freundschaft, die eben mehr auf Augenhöhe stattfindet und weniger auf Abhängigkeit Europas, gleichzeitig Deutschlands von den USA?
Wir haben jetzt schon die Strafzölle angesprochen, die ja wahrscheinlich auch die Autoindustrie oder sehr sicher auch sehr stark treffen werden, aber ja nicht nur die Autoindustrie. Wir haben über Rüstung gesprochen, wo wir eher Profiteure sehen, wenn eben mehr aufgerüstet werden soll. Gibt es noch andere Branchen, Unternehmen, die so in diesem ganzen Kontext, wie gehen Europa und USA, Deutschland und die USA künftig miteinander um, die man sich da mal anschauen könnte, vielleicht von denen man auch unbedingt die Finger lassen sollte, das kann ja auch sein.
Also ich glaube, fangen wir mit den Finger von lassen an. Ich glaube, die Automobilhersteller, VW, ich glaube, selbst wenn wir da jetzt mal in eine Konsolidierung gehen, nach diesem sehr, sehr deutlichen Abwärtssog, in dem wir uns wiedergefunden haben, diesen Abwärtstrend, die muss erstmal heilen, in Anführungsstrichen, die Aktie, bevor ich die wieder in Betracht ziehen würde. Profiteuren? Mir fällt spontan vielleicht Siemens ein. Siemens könnte vielleicht ganz interessant sein, im Hinblick auf, also nicht nur Siemens Energy im Hinblick auf Energie, sondern auch im Hinblick auf zum Beispiel Zulieferung im Hinblick auf den Rüstungsbereich, Digitalisierung vielleicht, wie ich gerade auch schon mal sagte. SAP könnte da vielleicht auch ein Profiteur tatsächlich sein. SAP, auch jüngst, der mit einem unglaublich starken Lauf, aktuell, soweit ich informiert bin, wertvollstes Unternehmen, im DAX mit einer Marktkapitalisierung weit über 200 Milliarden Euro ist es aktuell. Und, naja, Rüstung. Es ist halt so, wenn man sich eine Rheinmetall anschaut, eine Aktie, dann sage ich, die ist schon ziemlich vertikal gegangen, recht weit gelaufen. Aber jetzt kommt es eben, wenn man sich das mal anschaut, Marktkapitalisierung, ich glaube, wir sind bei ungefähr 40 Milliarden. Und wenn wir jetzt von, ich sag mal, 2% gehen wir mal aus, des Bruttoinlandsproduktes, die in Rüstung fließt, per annum, also pro Jahr spricht, dann sind wir bei 2% Bruttoinlandsprodukt Deutschlands, 3,85 Billionen, sind wir bei ungefähr 70, 80 Milliarden pro Jahr. Das ist also mehr als doppelt so viel als das, was die Marktkapitalisierung aktuell von Rheinmetall widerspiegelt. Ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, aber vielleicht ist eine Rheinmetall sogar noch unterbewertet auf den aktuellen Kursniveaus. Ich würde mir dennoch wünschen, dass wir wenigstens mal über eine Zeit von, sag mal, vielleicht so 3, 4, 5, 6 Monaten den Modus zumindest seitwärts abtragen, dass sich das ein bisschen abkühlt, um dann die nächste Welle auf der Oberseite einzuleiten.
Nun möchte ja nicht jeder Rüstungsaktien im Depot haben, das ist ja immer eine ganz große Diskussion. Aber Rüstung hat ja auch wieder viel mit Digitalisierung zu tun. Cyberkriminalität ist ja auch eine Geschichte, wenn es um Verteidigung und Abschreckung geht. Wäre das eine Alternative, wenn ich die Rüstungsaktie nicht im Depot haben will, dass ich mich in Richtung Anbieter, die mich vor Cyberkriminalität schützen, vielleicht umschaue?
Das ist interessant. Also ich will ganz ehrlich sein, ich zum Beispiel bin auch kein großer Fan von Rüstungsaktien. Es fällt mir schwer. Also es fällt mir eigentlich schwer. Normalerweise als Börsianer sagst du, solltest du eigentlich diese emotionale Komponente draußen außen vor lassen, aber irgendwann fällt es dir halt schwer. Als Vater fällt es dir schwer einfach. Das Interessante ist tatsächlich, also zum Beispiel Unternehmen, Cyber Security, fällt mir aber spontan nichts ein in Deutschland unbedingt. Also da bin ich in den USA, da bin ich bei einer CrowdStrike zum Beispiel oder auch bei einer Palo Alto Networks zum Beispiel. Auch spannend natürlich, weil auch gerade ein Riesenhype, Palantir natürlich. Ja. Palantir besonders vor dem Hintergrund künstliche Intelligenz ja auch jüngst mit einem Steilgehen auf der Oberseite. Und dann ist es genauso gekommen, wie man es eigentlich hätte erwarten können. Alle haben schon gesprochen, jetzt geht es Richtung 150. Die Frage war eigentlich nur, wann steht da 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung? Bisschen dünn bei einem weniger als 1 Milliarde Einkommen, das im letzten Jahr generiert wurde. Aber, also im Hinblick auf das Kursgewinnverhältnis, aber wir haben jetzt einen scharfen Rücksetzer zu sehen bekommen und vielleicht sind die aktuellen Niveaus wenigstens kurzfristig, also kurzfristig für vielleicht mal einen Monat oder sowas, für einen sogenannten Swing, ganz interessant, wieder zurück Richtung 100, 105 vielleicht. Aber auch längerfristig, glaube ich, hat Palantir eine ganze Menge Potenzial tatsächlich und sollte einen näheren Blick, ist auf jeden Fall einen näheren Blick wert. Muss auch ein bisschen erstmal abkühlen und so weiter. Wir sind ein bisschen arg steil gegangen. Also das heißt, die Earnings in dem Zusammenhang müssen jetzt erstmal ran an den Kursverlauf sich orientieren. Aber die nächsten 6 bis 12 Monate, sollte das gelingen, würde ich nicht ausschließen, dass bis Ende dieser Dekade auch eine Palantir durchaus einen näheren Blick wert ist.
Das waren jetzt schon ein paar Gewinner aus den USA. Das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Was haben wir denn so für Gewinner und Verlierer in den USA in diesem ganzen Kontext? Also Cyberkriminalität und alles, was dagegen kämpft, ist definitiv eine Branche, die auf der Gewinnerseite ist. Gibt es noch andere? Wahrscheinlich auch wieder die Rüstung und noch andere.
Ja, Rüstung, klar. Lockheed Martin oder Raytheon Technologies zum Beispiel. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, weil ja aktuell auch die Person Elon Musk wieder durchaus kritisch beäugt wird und durch die Medien gehetzt wird. Ich glaube, es tut der Aktie ganz gut. Also gehen wir mal davon aus, dass Elon Musk und sein Verhalten der Grund dafür ist, warum Tesla nach seinem ziemlichen Push höher dort folgend auf die Präsidentschaftswahl jetzt einen recht scharfen Rücksetzer zu sehen bekommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so schlecht, ehrlich gesprochen, weil ich nämlich denke, dass das Unternehmen Tesla, so wie es aufgestellt ist, auch unabhängig von der Person Elon Musk, unglaubliches Wachstumspotenzial hat. Also wir reden zwar immer von Tesla als E-Autobauer und dergleichen, aber es ist eben nicht nur der E-Auto-Bereich, sondern jetzt zum Beispiel haben wir Anfang der Woche gesehen, FSD in China soll zum Beispiel einen Rollout sehen. Ganz interessant, es war erst in sozialen Medien, wo zu lesen, das ist eine Enttäuschung, es gibt viel kostengünstige, bessere Varianten von chinesischen Anbietern. Und dann hat man aber auch Stimmen gehört, die gesagt haben, es ist extrem gut vor dem Hintergrund, dass man durch die Spannungen USA, China und auch die Datenschutzbestimmungen aus China, was man bei Tesla jetzt schon erreicht hat, da hat man einfach Videos ausgewertet, wo man die Zugang zu hatte über das Internet. Also man hat gar keine echten Daten eigentlich. Und dafür ist das wohl schon sehr, sehr, sehr fortschrittlich. Das ist nur der Bereich FSD, also autonomes Fahren. Darüber hinausgehend haben wir humanoide Roboter, der Tesla-Bot zum Beispiel, der Optimus. Das ist auf dem Robotaxi-Event in Anführungsstrichen letztes Jahr im Oktober schon Thema gewesen. Tesla Energy ist, glaube ich, jetzt kurz davor, einen richtigen Wachstumsschub zu sehen. Da geht jetzt eine Mega-Factory in Shanghai ans Netz. Also, ich meine, klar, als Tesla-Investor, was soll ich anders sagen, außer, dass ich Tesla eben bullish bin, aber ich glaube, da ist noch einiges in petto und das könnte wirklich ein Outperformer sein. Ja, und dann die Klassiker. Ja, Apple beispielsweise. Irgendwie will jeder doch immer noch...
Unsere glorreichen sieben.
Natürlich, die Mac-7. Also, das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz, ganz gute Geschichte. Aber, und das ist eben der Punkt, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass bei vielen, die sind schon relativ auch hier weit gelaufen, also im Hinblick aufs Kurs-Gewinn-Verhältnis, soll man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Also ich glaube, das könnte vielleicht eine Überbewertung andeuten, was eine Underperformance über die nächsten Jahre als Investor vielleicht nach sich zieht.
So, und wie stelle ich mich jetzt als Anlegerin auf? Ist das die Zeit für Stockpicking oder ist es vielleicht auch die Zeit, wo wir Europa ein bisschen übergewichten, weil wir hoffen, dass die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommt und mit ihr die europäische? Was tue ich?
Da kommt die informierte Anlegerin durch, das merke ich schon. Ich hätte nämlich jetzt spontan von mir aus gesagt, naja, America First bin ich eigentlich eher übergewichtet US-Titel und eher als Beimischung europäische oder deutsche Aktien. Aber es ist genau der Punkt, wie ich es gerade schon andeutete. US-Unternehmen sind relativ hoch bewertet. Also es gibt ein Schiller-KGV, das ist inflationsbereinigt über die letzten 10 Jahre im Schnitt einfach die Gewinne, wie die angelaufen sind. Und ausgehend hiervon ist es so, dass US-Unternehmen aktuell wirklich schon in Hype-Territorium vorgestoßen sind. Das heißt nicht, dass wir da vor einem Crash stehen oder dergleichen. Auch wenn das letzte Mal, dass wir in diesen Gefilden waren, das kurz vor der Dotcom-Bubble war und dem Platzen und dann kurz vor dem Platzen der Finanzkrise oder beziehungsweise der Blase rund um die Finanzkrise. Aber nichtsdestotrotz, eine andere Performance ist da vielleicht denkbar, während wir tatsächlich unterbewertet sind bei europäischen oder deutschen Aktien aus dieser Perspektive Schiller-KGV. Also das hieße wiederum, da sind wir genau dann bei der Überlegung, die eher auszugewichten oder höher zu gewichten im Portfolio und dann die US beizumischen, das scheint wahrscheinlich eine bessere Strategie im derzeitigen Umfeld zu sein.
Und wie sieht es mit den politischen Börsen aus? Wie kurz oder lang sind die Beine? Was erwartet uns da in den nächsten Wochen, Monaten der Trump-Regierung?
Sagen wir mal, die Börsen oder beziehungsweise die Beine politischer Börsen, die sind mit den Zeit, sind die vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen länger geworden. Mhm. Ja, also früher war es sicherlich so. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel daran, auch schon ein bisschen älter, aber Bush-Gore zum Beispiel 2000, da hat es damals ein bärisches Umfeld generell gegeben, weil das war 2000, der damalige Wahlkampf, und da hatten wir die Dotcom-Bubble und dergleichen. Das war also weniger eigentlich die Unsicherheit rund um die damalige Wahl, den Wahlausgang, als vielmehr das übergeordnete Umfeld, wo sich dann geopolitische und auch ganz besonders zinspolitische, auch konjunkturelle Sorgen mit reingemischt haben. insgesamt würde ich sagen, dadurch, dass die Welt vernetzter geworden ist, einfach globaler einfach geworden ist, denke ich, ist es so, dass die Beine länger geworden sind mit der Zeit. Also die Nachwehen, Brexit zum Beispiel oder auch im Hinblick auf die erste Trump-Wahl oder jetzt auch dann auf die Wiederwahl Donald Trumps.
Geldpolitik vielleicht auch?
Geldpolitik zum Beispiel, die wiederum vielleicht beeinflusst wird durch die Importzölle und dergleichen. Mhm. Also das spielt sich so gegenseitig in die Karten, glaube ich. Und deswegen denke ich, dass, wie gesagt, die Beine politischer Börsen länger geworden sind. Und man sollte auf jeden Fall den Fokus drauf richten. Also besonders auf... Ja, man sollte den Fokus darauf richten, besonders auf mögliche negative Auswirkungen. Wenn die Importzölle kommen, für die deutsche Wirtschaft könnte das einen Schaden in Anführungsstrichen von 130, 180 in der Range ungefähr, Milliarden Euro über die gesamte Amtsperiode Trump eben nach sich ziehen. Das sollte man sicherlich nicht unterschätzen. Dann wiederum einbeziehen, wie könnte das die Geldpolitik der EZB beispielsweise beeinflussen? Mehr an Liquidität, niedrigere Zinsen zum Beispiel. Aktuell sicherlich attraktive Vorgaben im Hinblick auf Tagesgeldkonten, die man eben bekommt. Bei XTB zum Beispiel sind wir jetzt 3,1% Zinsen. Für die ersten 90 Tage, dass du davon ausgehst, dass das eher zurückläuft und dann du eine Alternative suchst, zum Beispiel ETF-Sparpläne beispielsweise oder dergleichen, einfach wo du renditetechnisch besser einfach schlichtweg aufgestellt bist, um einem Kaufkraftverlust durch Inflation beispielsweise entgegenzuwirken.
Also die Beine der politischen Börsen sind gar nicht mehr so kurz, sagt Jens Klatt, Marktanalyst, Entschuldigung, beim Online-Broker XTB. Vielen Dank, dass Sie da waren und Ihnen vielen Dank für das Interesse.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.